Wir kommen zum vierten Teil von unserer Predigtreihe zum Thema der Heilige Geist. Wir haben zuerst über die Person vom Heiligen Geist gehört, dass eben der Heilige Geist nicht einfach so eine unpersönliche Kraft ist, die man irgendwie anzapfen kann, sondern dass der Heilige Geist eine Person ist, eine Persönlichkeit. Dann haben wir gehört vom Wirken vom Geist. Vom Wirken vom Geist in unserem Alltag. Und am letzten Sonntag haben wir gehört über die Gaben vom Heiligen Geist, auch über die Zeichengaben vom Heiligen Geist. Und jetzt der vierte Teil, da geht es um die Erfüllung oder die Taufe im Heiligen Geist. Ein Thema, das nicht so ganz unumstritten ist. Und mir ist es wichtig, dass wir das anhand vom Wort Gottes anschauen. Und ich habe gemerkt, als ich die Unterlagen zusammengestellt habe zu dem Thema, man könnte einige Predigten füllen. Weil es steht so viel über die Erfüllung und über die Fülle vom Heiligen Geist. Und ich möchte gerade in der Apostelgeschichte lesen. Im ersten Kapitel, Verse 4 und 5. Und da geht es um Jesus an der Auffahrt, kurz vorher. Dann sagt er: Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Die Erfüllung oder die Taufe mit dem Heiligen Geist ist etwas, wo man weiß, wenn man sie bekommen hat, wenn man sie erlebt hat. Es ist etwas, wo man, es gibt es vorher und es gibt es nachher. Die Erfüllung vom Heiligen Geist, die wird sichtbar und spürbar. Also und wenn Jesus ihnen sagt, bleibt, wartet in Jerusalem, bis ihr die Taufe erlebt. Das heisst, ihr werdet es dann schon merken, wenn das passiert ist. Und das ist klar, nachher, das Pfingsterlebnis ist etwas ganz Besonderes, etwas ganz Spezielles. Das ist die erste Taufe im Heiligen Geist, die überhaupt stattgefunden hat. Für die Menschen, außer für Jesus natürlich. Ich werde gerade weitergehen. Ich werde nicht bei gewissen Punkten die nicht lang bleiben, aber einfach behaltet es im Kopf. Es ist ein Ereignis, man weiß. Es gibt ein Vorher und ein Nachher. Und es ist wichtig zu wissen, es unterscheidet sich ganz klar vom Werk der Wiedergeburt. Der Heilige Geist ist der, der die Wiedergeburt in uns bewirkt. Und wenn wir im Römer 8, Vers 9 lesen, dann sehen wir auch, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Also das heisst, wenn wir zu Jesus gehören, dann haben wir den Heiligen Geist. Also, wenn wir unser Leben Jesus übergeben, dann zieht der Heilige Geist in unser Leben ein. Aber es ist nicht das Gleiche wie die Erfüllung vom Heiligen Geist. Jetzt denkt ihr vielleicht, wie ist jetzt das genau? Ja, wie ist denn das bei den Aposteln passiert? Ja, da war doch der Pfingsten, wo sie erfüllt sind worden mit dem Heiligen Geist. Und da gibt es eine ganz interessante Stelle im Johannes-Evangelium. Im 20. Kapitel, 19 bis 23. Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten Tag der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in ihre Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch! Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch! Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, und wenn ihr sie jemandem behaltet, sind sie ihm behalten. Das ist für die Jünger der Moment der Wiedergeburt. Das ist der Moment, wo Jesus vollbracht hat am Kreuz, aufersteht und der Jünger erscheint. Es ist vollbracht. Und er haucht sie an und sagt: Empfangt Heiligen Geist. Und dann lesen wir, ganz spannend, es gibt nochmal einen Ort in der Bibel, wo das vorkommt. Hauchte. Das Wort hauchte. Und also lesen wir im 1. Mose, im Kapitel 2, Vers 7. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Das ist eine Parallelstelle. Der Mensch hat Gott hat dem Menschen das Leben eingehaucht und Jesus haucht den Jünger nach seiner Auferstehung das neue Leben ein in Form vom Heiligen Geist. Und dann kommt der Heilige Geist und zieht ein. Wir können auch die Stelle in der Apostelgeschichte 8, 12 bis 16 lesen. Du nicht den ganzen Text lesen. Es geht darum, der Philippus, er ist in Samaria gsi. Menschen haben sich dort bekehrt, er hat Wunder da dort und sie haben Jesus angenommen. Und dann ist der Petrus und die Johannes gegangen und er hat gesehen, dass sie den Heiligen Geist noch nicht, die Erfüllung vom Geist noch nicht erlebt haben. Also die haben sich bekehrt, aber sie haben die Fülle noch nicht gehabt. Und das war nach Pfingsten gewesen. Was aber kann sein, ist, dass die Geistestaufe das erste Mal erfüllt werden vom Heiligen Geist, dass das schon passiert, gleichzeitig mit der Wiedergeburt. Wir sehen das beim Cornelius, wo der Petrus wird gerufen zum Cornelius, zum Hauptmann, er predigt und mitten in der Predigt, am Höhepunkt der Predigt, er macht nicht einmal ein Übergabegebet, schon macht es Pang und Puff und alle im Haus werden erfüllt mit dem Heiligen Geist und loben Gott in Sprache und die dort waren, die staunen und sagen ja, also die Juden, die zu Jesus gehören, staunen und sagen ja, wenn die das auch schon, sie werden bestürzt und sagen, ja, die haben das auch bekommen. Ja, dann muss es ja wahr sein, dass es auch für die Heiden ist. Also das kann auf verschiedene Art und Weise und an verschiedenen Orten geschehen. Wenn wir in der Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen, dann sehen wir auch ganz eine zentrale Aussage. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ganz nach Rheinach und bis ans Ende der Welt. Also, es ist immer verbunden mit Zeugnis und mit Dienst. Der Heilige Geist, die Fülle, die Erfüllung und die Kraft vom Heiligen Geist, die kommt, um uns auszurüsten, damit wir brauchbar werden für Gott. Damit wir brauchbar werden, drin ihn weiterzugeben. Das Evangelium, das wohl die frohe Botschaft von Jesus weiterzugeben und zu dienen. Wir haben von den Gaben schon gehört, viel, letztes Mal. Es sind Dienstgaben. Es geht darum, dass wir den Dienst in der Kraft und in der Fülle von Gott tun können. Es geht eigentlich überhaupt nicht um uns, dass wir uns gut fühlen. Dass wir ein Hocherlebnis haben. Natürlich gibt uns das Ermutigung und das tut uns gut. Aber es geht vor allem, dass dieses Reich gebaut wird auf dieser Erde. Was für Folgen hat denn die Geistestaufe? Wir haben es in der Apostelgeschichte 1, Vers 8 haben wir es gesehen, es ist Kraft, ihr werdet Kraft empfangen. Die Kraft kann sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise ausdrücken. Und da können wir jetzt 1. Korinther 12 studieren, wir haben es letzten Sonntag schon angeschaut, die verschiedenen Gaben, die zum Teil vielleicht unspektakuläre, aber nicht weniger wirksame Gaben, oder aber auch die Zeichengaben, die dann wirksam sind und wo uns helfen, den Dienst weiterzugeben. Und das wird immer anders sein, beim einen wie beim anderen. Was aber nötig ist, dass wir sie überkommen, die Kraft. Jetzt herrscht natürlich auch ein bisschen Verwirrung. Ja, was ist denn der Unterschied zwischen der Erfüllung vom Heiligen Geist, Geistestaufe, man hört auch von einer zweiten Berührung oder von allen möglichen verschiedenen Sachen. Was ist denn der Unterschied von der Taufe im Heiligen Geist und der Erfüllung im Heiligen Geist? Wir lesen die Geschichte von Pfingsten, wo ganz klar eine Taufe im Heiligen Geist war für die Apostel und für die Jünger. Und dann, wenn wir ein bisschen später schauen, in der Apostelgeschichte, im 4. Kapitel, Vers 31, dann der Petrus und der Johannes, die werden einkassiert vom Hohen Rat. Also die werden gepackt und dann werden sie bedroht. Und dort hat auch der Petrus wieder so eine flammende Predigt vor dem Hohen Rat. Und sie, bedroht sie und sagt und verbietet ihnen unter Strafe weiter von diesem Jesus zu reden. Und sie kommen zurück zu den Jüngern, zu den anderen Jüngern, und sie erzählen das und sie beten zusammen und sie beten zu Gott und sie bittet ihn, dass sie ihnen wirklich Freimütigkeit geben, vorwärts gehen, trotz allen Drohungen, Jesus zu verkündigen. Und dann steht, und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Also, ab Pfingsten sind die erfüllt worden mit dem Heiligen Geist, sie haben die Geistestaufe erlebt. Und jetzt, ein paar Tage später, lesen wir, sie sind wieder erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Und das ist etwas, was wir, wenn wir lesen, in der Apostelgeschichte immer wieder passiert. Sie sind immer wieder erfüllt worden vom Heiligen Geist. Und das ist etwas, wo nicht einmalig ist. Die Erfüllung vom Geist ist etwas, wo wir immer und immer und immer wieder neu brauchen. Und Taufe im Heiligen Geist ist das erste Mal. Ist wie eine Initialzündung. Es ist das erste Mal, wo das passiert. Und nach der Geistestaufe ist dann, wenn wir auch die Geistesgabe empfangen. Und wenn wir die Geistesgabe empfangen haben, dann verlöhnt die uns nicht mehr. Also die bleiben. Gott nimmt ein Geschenk, eine Gabe, nicht mehr zurück. Also ich komme zum Teil eine Geistesgabe ausüben, auch wenn ich nicht voll Heiliger Geist bin. Das ist auch möglich. Weil Gott nimmt eine Gabe nicht zurück. Wir haben den Text vorhin gelesen, im Epheserbrief. Dort redet der Paulus eben von dieser Erfüllung im Gegensatz zu der Geistestaufe. Und er sagt, und berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet voller Geist. Und das ist so, werdet voller Geist, das ist ein immerwährender, wiederkehrender Umstand oder Handlung oder das Vollwerden. Und in meiner Bibel, in der Elberfelder Übersetzung, werdet voller Geist, indem ihr. Das heisst, das, was nachher kommt, das zeigt uns, was es braucht, um immer wieder erfüllt zu werden. Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Lieder redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus und ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Also wenn wir die Geistestaufe erlebt haben und wollen erfüllt werden, wieder neu, indem ihr zueinander in Psalmen, geistlichen Liedern und Lobliedern redet oder singt. Das heisst, wenn wir gemeinsam da in Lobpreis einsteigen und ihn loben, gemeinsam, zueinander, und wenn wir im Herz singen und spielen, dann kommt die Fülle, dann füllen wir uns quasi auf wieder mit dem Geist. Das ist wie, wenn wir erfüllt sind, wir sind irgendwie leck. Wenn man das sagen darf. Weil wir sind von allen Sachen, möglichen Sachen sind wir beeinflusst jeden Tag. Und wir hören immer wieder Sachen, die uns vielleicht verunreinigen oder Sachen, die wichtig werden, wichtiger als Jesus. Und das passiert. Und dann müssen wir uns immer wieder darauf besinnen und sagen, nein, ich gebe dir wieder Raum. Ich gebe dir wieder Raum. Komm, füll mich wieder auf. Bis an den Rand. Und so müssen wir immer wieder erfüllt werden. Und da ist eben der Lobpreis aus dem Herz raus, nicht nur mit der Lippe, sondern mit unserem Herz, ist etwas sehr Zentrales. Und sagt alle Zeit Danke. Also, dass wir ein Herz von Dankbarkeit immer wieder Gott gegenüber haben, auch wenn es uns nicht so gut geht. Das ist also ein Geheimnis für die Erfüllung mit dem Geist. Und ordnet euch einander unter in der Furcht Christi ebenso. Der andere höher achte als sich selber. Jetzt könnte man eine ganze Predigt nur über das Thema machen, aber das mache ich jetzt nicht. Aber einfach zum sehen, dass der Unterschied zwischen der Erfüllung und der Geistestaufe. Ja. Und genau das Gleiche war auch bei Jesus. Was ich jetzt sage, ist für viele vielleicht ganz fremd und ein bisschen komisch. Aber ich bin überzeugt, dass es die Wahrheit ist. Jesus ist auf die Erde gekommen als Mensch. Er war ganz Mensch und auch ganz Gott. Aber Jesus hat die Göttlichkeit, seine Göttlichkeit ist in ihm eingekapselt. Sie ist bis zu seiner Auferstehung ist sie nicht in Aktion getreten. Jesus hat nicht aus seiner Göttlichkeit gehandelt bis zu seiner Auferstehung. Sondern er hat alles, was er da hat, aus der Fülle vom Heiligen Geist gemacht. Wir lesen in allen vier Evangelien, lesen wir, dass Jesus an Jordan ist gekommen und sich taufen lassen hat vom Johannes und dann ist der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn runtergekommen und es steht, ich lese nicht jede Stelle, sondern im Lukas-Evangelium. Im dritten Kapitel, Vers 22. Und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt, wie eine Taube, auf ihn herabstieg. Also das heißt, als es geschah, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg und eine Stimme aus dem Himmel kam, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. An einer anderen Stelle steht, der Geist ist auf ihn gekommen und auf ihm geblieben. Und dann lesen wir, dass gerade nachher im Kapitel 4, Vers 1, Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in die Wüste 40 Tage umhergeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Der Geist Gottes führt ihn 40 Tage in die Wüste. Und das ist meine Theorie. Ich glaube, dass Jesus in diesen 40 Tagen gelehrt hat, mit dem Heiligen Geist zu leben, zu hören, innig zusammen zu sein mit dem Vater durch den Heiligen Geist. Und nach diesen 40 Tagen kommt er zurück und im 14. Vers steht er nachher: Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und dann fängt es in die Entstehung. Er kommt erfüllt vom Heiligen Geist, in der Kraft vom Heiligen Geist zurück. Und jetzt alles, was er da hat, hat er da, ist aus der Fülle vom Heiligen Geist raus. Also Jesus ist für uns ein Beispiel. Und Jesus sagt an einer Stelle, und ihr werdet Größeres tun, als ich tue. Weil wenn der Petrus unterwegs war, nach Pfingsten, sein Schatten ist auf die Kranken gefallen und sie sind geheilt worden. So etwas hören wir nicht mal von Jesus. Wir hören von Jesus, dass sein Kleid ist angelangt worden und er hat gemerkt, wie Kraft von ihm ausströmt. Aber der Petrus, er läuft den Schatten von ihm lange. Und Menschen werden geheilt. Also, Jesus handelt und redet aus der Fülle und aus der Kraft vom Heiligen Geist. Und das lesen wir, das sagt er sogar selber. In Johannes 8, Vers 28. Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Oder im 12. Kapitel, Vers 49, dort sagt er: Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Da sehen wir es wieder. Und wir sehen auch regelmäßig, wie Jesus sich zurückzieht und am Morgen früh und nachher wieder und Gemeinschaft hat mit dem Vater, die Intimität, und nachher voll Kraft wieder zurückkommt und wirkt. Und wenn Jesus die Fülle vom Geist nötig hat, dann haben wir es auch. Und dann komme ich zum nächsten Punkt. Wer braucht denn das? Wer braucht denn die Taufe im Heiligen Geist? Ich habe es gesagt. Jeder. Jeder, der zu Jesus gehört, braucht sie. Ich lese jetzt die Texte nicht vom Apostelgeschichte. Die könnt ihr selber nachlesen. Aber es geht um die Jünger, die sie getroffen haben, Neumann, die noch nicht vom Heiligen Geist gehört haben. Aber sie, und dann nachher sind sie getauft worden im Heiligen Geist. Oder auch die Geschichte von Philippus, wo der Johannes und der Petrus kommen und sie sehen und sie legten ihnen die Hände auf und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Jeder von uns braucht sie. Und eigentlich sollten wir gar keinen Dienst für Gott versuchen zu tun, ohne die Kraft und die Erfüllung vom Heiligen Geist. Weil ohne die fehlt uns die Kraft und die Vollmacht und Ausrüstung. Und erst noch sind wir sind dann einfach verwundbar, wenn wir nicht in die Kraft von Gott kommen. Und wie gesagt, wir brauchen es zur Ausrüstung für unseren Dienst nach außen und auch nach innen untereinander. Wie komme ich denn die Fülle, die Geistestaufe über? Wie kommt die zu mir? Wie komme ich die über? Das ist eine wichtige Frage. Ich bin Jahre unterwegs gewesen, auf der Suche nach dem. Die Angelika hat mal gesagt von Björn, dass das dann so bumm tätscht und so gegangen ist, aber so ist es nicht ganz gewesen. Seit der Offiziersschule eigentlich bin ich auf der Suche nach dem Heiligen Geist. Auf der Suche nach dem, was steht im Wort Gottes über den Heiligen Geist. Und ich habe gesagt, los, entweder ist das wahr, was da steht in deinem Wort, Jesus. Und dann kann ich es heute noch erleben. Und wenn ich es heute nicht erleben kann, dann ist es auch nicht wahr. Und dann muss ich das auch nicht haben. Dann muss ich mir den Krampf vom Christsein muss ich nicht auf mich nehmen. Dann tue ich lieber das Ganze am Nagel hängen und geniesse mein Leben, so gut es geht. Und ich habe Gott herausgefordert. Und die 7 Schritte, die ich euch jetzt möchte aufzeigen, die 7 Schritte, die bin ich selber gegangen. Und ich musste die zum Teil weiter erkämpfen und erleiden. Weil es hat mir niemand genau sagen können, wie das funktioniert, wie das geht. Wie man erfüllt wird vom Heiligen Geist. Und ich habe das in Kleinarbeit ersucht, erfleht und erkannt. Und ich tue euch jeweils auch sagen, wie ich das selber dann erlebt habe. Wir nehmen wieder die Apostelgeschichte 2, Vers 38. Das ist nach Pfingsten. Das ist die Pfingstrede von Petrus. Und die Leute, die sie hören, die Predigt und fragen, was sollen wir tun? Die hat es voll verwünscht. Der Petrus hat in so einer Vollmacht predigt. Die sind da gestanden und haben gesagt, also, aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Also die sind voll getroffen gewesen. Und sie sprach zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und dann der Vers nachher, weil es heisst, es gibt gewisse Leute, die sagen, das ist etwas, was vorbehalten war, der Apostel und der erste Christen. Und dann sagt der Petrus, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Das heisst, es gilt bis heute. Und ich muss das ganz klar sagen, in aller Deutlichkeit, wenn jemand lehrt, dass das aufgehört hat, begründet mit 1. Korinther 13 und so weiter, dass Zungenrede und Prophetie und das alles wird aufhören, wenn das Vollkommene gekommen ist, und das Vollkommene ist das Wort Gottes und darum brauchen wir das nicht mehr und das gibt es nicht mehr, dann muss ich sagen, ganz klar, das ist eine Irrlehre. Jeder, der das lehrt, lehrt falsch. Ganz klar und deutlich. Ich habe einen Text versucht zu bekommen. Einen Text von William Booth. Der William Booth hat einmal gesagt in seiner Rede, ach, wenn ihr alle getauft werdet mit dem Feuer von oben. Und einen ganzen Haufen andere Sachen und über die Geistestaufe. Und ich habe versucht, das auszufindig zu machen, den Text. Und ich habe den Uwe Heimowski gefragt, ich habe den Frank Heinrich gefragt. Der Uwe Heimowski ist ein Koryphäe in Sachen heilsame Geschichte. Er hat mich weitergeleitet zu der Majorin Schollmeier von Deutschland. Die weiß eigentlich alles über den Gründer. Und sie hat mir ein E-Mail geschrieben, zurück, und hat mir geschrieben, ich habe in meinen vielen Büchern nachgeschlagen, ich weiß von diesem Zitat, aber ich konnte es nicht finden. Ich werde auch weiterhin forschen, damit sie es bekommen. Aber ich mag mich noch gut entsinnen, als ihr Vater an einer Rüstzeit, mein Vater war Landesleiter von Deutschland, wo er über das geredet hat und hat gesagt, und das meint auch euer TC, der Territorialchef. Und sie hat geschrieben, sie mag sich noch gut erinnern daran, sie war dann Divisionsoffizierin in einer Division, weil eine alte Offizierin in Tränen ausgebrochen ist und gesagt hat, und gemeint hat, sie müsse jetzt Teilsame verlassen. Weil auf der Offizierschule ist ihr gelehrt worden, dass all das Zeug vom Teufel sei. Stellt euch das vor. Es ist gelehrt worden, dass das alles vom Teufel war. Und wenn ich das so etwas höre, dann kommt mir zu brüllen. So viele Menschen haben gekämpft, sie haben gekämpft aus eigener Kraft, ohne die Kraft von oben. Sie haben einfach ihr Leben lang. Man hat ihnen gesagt, das sei vom Teufel. Sie haben es geglaubt. Und sie haben gekämpft. Und sie sind verletzt und verwundet gewesen, verbittert. Weil sie die Fülle vom Geist nicht gehabt haben. Weil sie nicht haben dürfen haben. Und darum sage ich euch, wenn jemand das lehrt, es ist eine Irrlehre. Es ist eine ganz schlimme Irrlehre. Weil wir brauchen es. Wir brauchen ganz, ganz dringend die Erfüllung, die Taufe im Heiligen Geist. Wie kommen wir sie über? Der erste Schritt. Nimm Jesus als Herr und Heiland auf. Das ist der erste Schritt. Und wenn ich dich frage, warum bist du gerettet? Und wenn du dann sagst, weil Jesus für mich gestorben ist, am Kreuz von Golgatha, und auch meine Schuld auf sich genommen hat, dann hast du den ersten Schritt schon da. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, und das ist ganz ein zentraler Schritt, sage aller Sünde ab. Kehr um, wenn du Schuld hast in deinem Leben. Und das ist ein ganz zentraler Schritt für mich. Ich bin schon Offizier, schon Leutnant. Wir haben Leutnantskurs in Bienenberg. Und wir haben so eine Sehnsucht nach dem Heiligen Geist, der Frank Heinrich und ich. Und wir sind gegangen und wir haben eine halbe Nacht verbracht damit und haben gesagt, Heiliger Geist, du uns durchleuchten, scannen von oben bis unten und du aufzeigen, wo noch Schuld ist in unserem Leben. Und es war brutal diese Nacht, ich sage euch, sie war schlimm gewesen. Weil der Herr hat mir Sachen aufgezeigt, ganz fürchterliche Sachen in meinem Leben. Und ich habe gewusst, ich muss das am Frank, meinem besten Freund, er ist immer noch mein bester Freund, Halleluja. Und das ist nicht mein Verdienst. Ich muss ihm das bekennen. Und ich habe gewusst, wenn ich ihm das sage, ich kann es ihm nicht verdenken, wenn er dann sagt, okay, wunderbar, es war schön gewesen, bis jetzt, aber ich kann nicht mehr dein Freund sein. Aber mir war wichtiger, ins Reine zu kommen mit Gott, als die beste Freundschaft mit dem Frank. Und wir haben einander unsere Sünden bekannt. Und ein unglaublicher Frieden ist über uns gekommen. Und unsere Freundschaft ist noch viel tiefer geworden. Und das Erlebnis, das haltet mich heute davon ab, von vielen Sünden. Weil ich weiß genau, wenn ich ins Reine komme mit Gott, ich muss wieder bekennen. Das ist ein sehr wichtiger Schritt. Und wenn du merkst, in deinem Leben, da ist irgendwo noch etwas. Damit du die Fülle vom Heiligen Geist kannst überkommen, dass die kann kommen, musst du aller Sünde absagen. Auch die Kleinen, die dir vielleicht unbedeutend scheinen. Der dritte Schritt ist ein öffentliches Bekenntnis. Bekenn dich öffentlich zu Jesus. Zu selber Zeit in der Apostelgeschichte ist das ein Zeichen gewesen, vom einen Glauben zum anderen Glauben zu kommen. Schon im jüdischen Glauben haben Menschen, die übertreten sind, sogenannte Proselyten, die sind auch getauft worden. Mit Wasser untertaucht. Als Zeichen. Und dann haben alle gesehen, der ist jetzt Jude. Im jüdischen Glauben. Und so ist es auch für die Christen denn. Sie sind getauft worden und alle haben gewusst, der gehört jetzt zu dieser Sekte. Also, dann war klar gewesen, woher und wohin. Und Taufe hat heute bei uns nicht mehr die gleiche Bedeutung wie zu selber Zeit. Man kann sich schön im Geheimen taufen lassen. Und man kann sich auch öffentlich bekennen. Wenn wissen eure Leute um euch herum, dass ihr Christen sind? Wissen sie am Arbeitsplatz oder in der Schule? Oder wo auch immer du dich bewegst, wissen die Leute, dass du Christ bist. Vielleicht sagst du, weißt, ich lebe so, dass ich gefragt werde. Halleluja, tu das. Aber wenn, prüf deine Motive, weil wenn deine Motive sind, so muss ich es nicht wirklich sagen. Weil du dich vielleicht schämst. Dann ist es die falsche Motivation. Dann ist es vielleicht dran zu sagen, irgendwie einzuflechten in einem Gespräch, dass du an Jesus glaubst. Es ist ein harter Schritt. Manchmal. Aber es braucht es. Und darum ist die Uniform doch so etwas Gutes. Soldat zu werden in der Heilsarmee, wenn wir am Sonntagmorgen gut, dann schlafen die meisten, aber wenn man am Sonntagmittag wieder heimkommt und so eine Uniform anhat, dann müsst ihr gar nichts mehr sagen. Dann wissen es die Leute schon. Dann kann es sein, dass ihr euch schämt für die Heilsarmee. Das mag ja sein. Aber schämt euch nicht fürs Evangelium. Der vierte und auch ganz, ganz ein zentraler Schritt ist Gehorsam. Gehorsam. Wenn du die Taufe vom Heiligen Geist willst und begehrst, dann musst du auch gehorsam sein. Du musst bereit sein, das zu tun, was der Herr von dir erwartet. Du musst bereit sein, auch die Schritte zu tun, weil es ist eine Dienstausrüstung. Ja, was nützt mir? Ja gut, im Militär könnte man sagen, was nützt euch ein Karabiner oder ein Sturmgewehr, wenn ihr es nicht braucht? Ja, okay. Aber wenn wir im Krieg wären, dann würde ich sagen, ja, ich gehe doch sicher nicht aufs Feld raus, an die Front führen, ohne meine Waffe. Und dann muss sie geladen sein und ich brauche sie dann auch. Aber weil wir ja nicht im Krieg sind, steht unsere Waffe irgendwo im Keller oder auf dem Estrich oder neu mit eingeschlossen. Aber was ist mit uns? Wisst ihr was? Wir sind im Krieg. Wir sind im Krieg. Wir sind im Krieg gegen Satan und seine Macht, wo kein Waffenstillstand kennt. Und wir müssen bereit sein, den Weg zu gehen. Und als mein Vater ist gestorben, ganz plötzlich, habe ich geredet in Bern 1 von der Kanzlerin oben ab an seiner Abdankung. Und dort habe ich gesagt, wie mein Vater, so will ich in den Krieg ziehen. Gegen einen Feind, der keinen Waffenstillstand kennt. Und ich rufe euch auf, auch aufzustehen und in den Krieg zu ziehen. Nachher sind Leute zu mir gekommen und haben gesagt, das bist nicht du gewesen, der das gesagt hast. Das hat der Heilige Geist dir inspiriert. Und so wird es sein. Und ich, es ist noch verrückt, es hat Folgen gehabt, was ich dir gesagt habe. Ich will nicht näher darauf eingehen. Aber wenn du musst deinen Willen ihm ganz unterordnen. Und er wird nicht das, was du am meisten fürchtest, von dir verlangen. Er wird nicht das von dir erwarten. Sondern du begibst dich in eine Liebesbeziehung hinein. Du gibst deinen Willen hinein, an einen liebenden Gott, an einen zärtlichen Gott voller Liebe. Also was kann schon Schlimmes passieren? Bis ihm gehorsam. Der fünfte Schritt, Durst. Ich lese den Text nicht, aber ich kenne den Text, wo Jesus am Brunnen ist, mit einer Samariterin und sagt, wenn du Durst hast, das Wasser, das ich dir gebe, das wird in dir eine Quelle. Und aus deiner Mitte werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Aber wenn du Durst hast, und ich kann euch sagen, ich hatte Durst. Ich habe ein Buch gelesen vom Torrey. Ich empfehle euch das Buch sehr. Denkt einfach daran, es ist etwa vor 100 Jahren geschrieben worden. Und es ist eines der besten Bücher zum Thema die Fülle vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist, sein Wesen und Wirken. Und die 7 Schritte, die habe ich aus diesem Buch. Und wo ich bin zu diesem Punkt gekommen, zu den letzten beiden Schritten. Und ich hatte so Hunger. Ich habe es fast nicht mehr ausgehalten. Durst. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob jemand von uns jemals Durst erlebt hat. Wirklich Durst. Wo sich jede Pore schreit nach Wasser. Und so soll es sein, wenn wir unsere Sehnsucht so gross ist nach dieser Fülle vom Geist, dann wird sie kommen. Und dann der 6. Punkt, bitte ihn, dich zu erfüllen. So tust du auch deinen Willen ihm kund und sagst, bitte, ich bitte dich, dass du kommst mit deiner Fülle. Und der letzte Punkt, der letzte Schritt, erwarte, dass es passiert. Ich bin alleine von meinem Bett geknündelt, voller Sehnsucht, in Tränen aufgelöst vor Gott. Und ich habe ihn gebetet und gebetet, dass er kommt. Ich habe so Durst gehabt. Und ich habe einfach, was passiert ist, ich habe einen Frieden gespürt. Einfach einen Frieden, einen tiefen Frieden. Aber ich habe gleich gefragt, ja, ist das alles? Und es ist weitergegangen. Und ich habe gemerkt, jemand anderer hat dann später noch für mich gebetet und hat dann für mich gesehen, wie ich in einem Rinnsal vom Heiligen Geist bin und nachher rausgeführt werde in einen reissenden Fluss. Und ich habe dann gefunden, in dem Moment habe ich gefunden, ja wunderbar, Rinnsal, cool. Aber auch der reissende Fluss ist gekommen. Und ich fast nicht gewusst habe, wie mir geschieht. Weil so viel ist passiert. Und ich lade dich ein, heute Abend zu kommen. Du hast jetzt Zeit bis heute Abend. Du hast Zeit, jetzt für dich zu fragen, will ich das? Brauche ich das? Erfülle ich die, will ich die Schritte gehen? Und es wird auch Gelegenheit sein, heute Abend Fragen zu stellen. Und wir werden die Gelegenheit geben, wir werden gemeinsam bitten, dass der Heilige Geist kommt in seiner Fülle. Und wisst ihr was? Ich verspreche euch eins. Der Heilige Geist wird kommen. Er wird, wenn ihr die Schritte erfüllt, er wird euch taufen in seinem Geist.